Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ich freue mich erstmal mega doll, dass du dich dazu bereit erklärt hast, diese Podcast-Aufnahme zu machen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Benjamin, starte doch einfach mal. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Isabel. Und, genau, du hast schon so viel gesagt. Benjamin, mein Name. Ich bin seit Anfang 2024 jetzt Mitgründer von CoEffect, genauso wie du es beschrieben hast, gemeinsam mit Karin Lausch. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Future Leadership. Future Leadership am Ende die Frage, wie können wir Führung zukunftsfähig gestalten, natürlich gerade in dieser Arbeitswelt und insgesamt Welt, die sich gerade so rasant verändert. Ich glaube, das bekommen wir alle mit und dementsprechend begleiten wir vor allen Dingen in unserer Arbeit natürlich Unternehmen, Teams, Führungskräfte dabei, ihre Führungsarbeit neu und auch anders zu gestalten. Es geht natürlich um gesunde, um vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber es geht nicht nur um Kompetenzen, es geht für uns auch um die Frage, wie können wir Führung so gestalten, dass es nicht nur EinzelkämpferInnen sind, die loslaufen und probieren, sich mit den großen Herausforderungen und Themen der Zeit zu beschäftigen, sondern dass Führung auch mehr als Team agiert, also Menschen miteinander arbeiten, auch in der Führung, ob das ein Führungsteam ist, natürlich, man kann auch über geteilte Führung sprechen, man kann auch darüber sprechen, wie können wir Führungsverantwortung verteilen, also Führung insgesamt auch ein bisschen anders und neu zu denken und auch entsprechend den Anforderungen und Herausforderungen unserer Zeit, das ist so unsere große Aufgabe mit CoEffect.
Richtig cool. Ja, ich finde das wahnsinnig toll, was ihr macht und folge eurem Newsletter am Freitag immer sehr gespannt, weil ich das echt geil finde, was ihr macht und auch wie ihr das macht. Und deswegen finde ich es einfach toll, dass du heute da bist. Ich würde mal direkt in die erste Frage reinstarten, denn ich weiß ja, dass du in deinem Job unterschiedlichen Menschen, diversen Lebensrealitäten und Lebensbereichen begegnest. Und ich habe mich halt gefragt, kannst du uns von einer deiner prägendsten Erfahrungen erzählen, die du mit einer einzelnen Person oder auch gerne im Team gemacht hast, wo du gemerkt hast, dass du dabei wirklich unterstützen konntest, bestimmte Herausforderungen zu bewältigen, zu meistern? Und wie hast du das gemacht? Also Was würde dir da direkt einfallen?
Ja, das Spannende, glaube ich, bei deiner Frage ist, ich nehme viele Belastungen und viele Herausforderungen gerade wahr. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, es ist super schwierig und super komplex, vieles davon wirklich nachhaltig zu lösen, weil einfach die Gemengelage auch aktuell so angespannt ist. Was mir immer wieder begegnet, und das ist irgendwo auch Kern meiner Arbeit, ist natürlich auch Teams und auch Führungskräfte, die auf dem Zahnfleisch laufen. Also uns sprechen viele, viele Führungskräfte an, die sagen so, ich selber merke, dass ich an eine Belastungsgrenze komme in meinem Job. Ich merke, dass vielleicht auch mein Job mir an sich gar nicht mehr so richtig viel Freude macht. Also auch die Überzeugung, warum ich immer Führungskraft werden wollte, überhaupt, dass das immer, immer unwichtiger wird, weil natürlich die Arbeit als solche so belasten wird, vielleicht auch für mich. Ja. Und dementsprechend natürlich auch vielleicht auch so eine Wirksamkeit darunter leidet, vielleicht auch natürlich ein Gefühl in einem Team darunter leidet, nicht nur, weil die Person als solche, also die Führungskraft belastet ist, sondern oft spiegelt das ja natürlich auch einen Zustand oder einen Status quo im Unternehmen oder auch in einem Team wieder. Also es geht oft nicht nur um die einzelne Führungskraft, sondern um ein ganzes Team, um eine ganze Organisation. Und ganz, ganz konkret, ich sage jetzt mal, was mit dieser Belastung oder mit diesem Zustand oft einhergeht, sind tatsächlich sehr, sehr erhöhte Krankenstände. Das ist nicht nur was ich in Unternehmen jetzt so mal sporadisch wahrnehme. Auch es gibt mittlerweile viele Studien, die auch nochmal bestätigen, wir haben im letzten Jahr 2023 einen Rekordhoch an Krankenständen in Deutschland erreicht. Und tatsächlich auch mit der Ableitung, dass auch diese Krankenstände vermutlich zu einem gewissen Prozentsatz dafür zuständig sind, dass wir auch in eine Rezession geschlittert sind, zum Beispiel in Deutschland. Also viele Menschen, die krank sind aufgrund vermutlich von erhöhten Belastungen, was am Ende auch dazu führt, dass wir, und da sind wir auch beim Thema Leistung, weniger Leistungsfähigkeit, weniger Produktivität auch in Unternehmen, auch in der Gesamtwirtschaft haben. Und das ist schon was Führungskräfte, also was auch Unternehmen beschäftigt, ne? Also wie können wir Gesundheit, aber dann natürlich auch Leistung auch produktiv miteinander verbinden, ne? Es ist nichts, was sich gegenübersteht, sondern es ist etwas, was wir zusammendenken müssen und auch sollten. Und das ist etwas, wo ich immer wieder gerade Anknüpfungspunkte in meiner Arbeit sehe. Und ich könnte jetzt natürlich noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, ne? Aber ich warte mal kurz, Isabel, ob du vielleicht da irgendwo noch mal eine Resonanz zu hast, weil ich könnte jetzt wirklich eine Viertelstunde über irgendwelche Dinge reden, aber bevor ich da tiefer eintauche.
Ich finde das total cool und ich fühle das sehr, was du sagst. Ich beschäftige mich ja mit den Themen auch alltäglich und kann diese holistische Herangehensweise, die du beschreibst, total gut nachvollziehen und glaube auch, dass das der einzige Weg ist, Arbeit neu zu denken und eine Arbeitskultur aufzubauen, die eben wirklich auch progressiv ist, gesund, nachhaltig vor allem und zukunftsfähig. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, das, was du beschreibst, ne, holistisch betrachtet, bedeutet, wir müssen eigentlich so ein Mindset-Shift wagen. Wir müssen uns trauen, auch mal Dinge anders und neu zu denken. Und damit meine ich nicht nur wir Mitarbeitende, sondern vor allem auch Unternehmen, UnternehmerInnen, Top-Managements, Geschäftsführende und so weiter. Wie gelingt uns das? Also wie gelingt uns dieser Wandel oder auch dir jetzt als Coach, als Trainer in deiner Arbeit, wie gelingt es euch, mit Unternehmen in den Austausch zu gehen und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir alle die Verantwortung tragen, diesen Wandel mit voran zu bewegen sozusagen, aber auch zu verändern?
Ja. Also ich glaube, dieses erste Bewusstsein, von dem du redest, das ist das, was super entscheidend ist. Also ich merke immer wieder auch für Change-Projekte aller Art und auch das, womit wir uns beschäftigen, am Ende ist es auch Change, ist es Veränderung. Wenn wir nicht verstehen, dass diese Themen wichtig sind, entscheidend sind, ganz, ganz grundlegend auch für uns natürlich entscheidend sind, um überhaupt für eine gute Zukunft irgendwie etwas bewegen zu können, dann wird sich wenig verändern. Ne? Also es braucht diese innere Überzeugung. Und am Ende gehört da auch mit dazu, dass wir verstehen, es sind nicht nur einzelne Stellschrauben, an denen wir jetzt beginnen zu drehen. Ne? Ich sage auch immer so, Gesundheit, ne, gesundes Arbeiten, gesunde Leistung ist kein Benefit. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn wir irgendwie irgendeinen Benefit einfühlen. Es bringt aber zumindest jetzt nicht nachhaltig besonders viel, wenn wir nicht andere Dinge auch angehen. Ne? Ja. Es bringt nichts, wenn wir einen kurzen Resilienz-Workshop machen oder Stress-Workshop machen. Wir machen das auch, ne? Und es sind wichtige Stellschrauben. Aber das Thema ganzheitlich anzugehen bedeutet zum Beispiel natürlich, dass wir uns auch anschauen müssen und auch sollten, und das tun wir auch, einerseits, welchen Einfluss hat Führung? Ne? Also wenn ich Führungskraft bin, wenn wir ein Führungsteam sind, welchen Einfluss haben wir in unserer Führungsrolle auf gesundes Arbeiten, auf gesunde Leistung? Wir sollten uns aber natürlich auch angucken, was kann jede einzelne Person tun? Da sind wir beim Thema Selbstführung. Ne? Wie kann ich selbst Verantwortung übernehmen? Hybride, flexible Arbeit, viel verändert sich. Wir brauchen auch da neue Kompetenzen. Ne? Also was braucht jede Einzelne, um gut gesund arbeiten zu können? Und gleichzeitig dürfen wir aber auch Prozesse, Strukturen nicht vergessen. Ne? Welche Prozesse belasten uns? Welche unterstützen uns? Es gibt so viele Prozesse, Tools, Kommunikationswege in Unternehmen, die Stress auslösen, die aber nicht viel Mehrwert schaffen. Mhm. Auch das mal zu hinterfragen, ne? Da mal reinzupieken und zu gucken, so brauchen wir dieses Meeting, ne? Ist dieser Kommunikationskanal, dieses Format, was wir nutzen, bringt uns das weiter oder schafft das eigentlich nur zusätzliche Beschäftigung? Ne? Also Beschäftigung ist nicht Produktivität, Beschäftigung ist nicht Wirksamkeit. Auch sowas mal in Frage zu stellen. Und am Ende komme ich oft darauf zurück, dass es auch damit beginnt, dass wir lernen, wieder Prioritäten zu setzen und uns erstmal aufs Wesentliche zu fokussieren. Also wenn wir in die Zukunft blicken, uns zu fragen, was ist wesentlich, um in eine gute Zukunft zu kommen? Und was können wir auch links und rechts mal liegen lassen? Ne? Weil wir können nicht alles gleichzeitig schaffen. Also dieser Fokus aufs Wesentliche ist ganz entscheidend.
Ja, jetzt sagen ja viele Menschen oder auch ja Angestellte oder naja, wahrscheinlich eher die CEOs, also die ganz oben sind. Naja, aber das Alte hat ja immer funktioniert. Das haben wir ja jahrelang so gemacht. Wieso sollten wir es jetzt ändern?
Ja, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage und gleichzeitig kann man, glaube ich, einfach mal in die Welt gucken und auch sehen, es verändert sich gerade so viel wie nie zuvor und es wird halt nur noch dramatischer. Ne? Also das eine ist, glaube ich, Veränderungsgeschwindigkeit, wenn wir uns Technologie angucken, was ist in den letzten Jahren passiert, was wird voraussichtlich in den nächsten Jahren passieren, Stichwort künstliche Intelligenz. Ich glaube, da sind wenige darauf vorbereitet, wie das unsere Art und Weise des Arbeitens verändern wird, nicht nur positiv. Da werden ganz, ganz viele unsicher. Unsicherheiten entstehen, ganz, ganz viel Komplexität entstehen. Ich glaube, da sind wenige Unternehmen darauf vorbereitet. Aber auch sowas wie demografischer Wandel, Fachkräftemangel, das sind Dinge, das sind Themen, die jetzt reinkicken. Ne?
Ja,
das,
ja.
Da haben wir in den letzten 10 Jahren drüber gesprochen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, in den letzten 10 Jahren, okay, hier und da haben wir es gemerkt, aber wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre weiter gucken, da gibt es diverse Studien, die sagen, das wird in den nächsten 10 Jahren richtig reinkicken. Ne?
Ja.
Da werden wir den Druck noch mehr merken, da werden wir die Belastung noch mehr merken. Und ich glaube, wenn wir uns damit heute nicht beschäftigen, dann wird das irgendwann ja ziemlich, ziemlich spannungsvoll und nicht im positiven Sinne.
Ja, absolut richtig. Ich finde im Übrigen in dem Kontext auch immer eine Zahl ganz spannend, die ist jetzt gerade neulich wieder neu erschienen. Irgendwie, ich glaube, Frauen bekommen nur noch 1,345, ja. I don't know, Kinder pro Frau. Was ich erschreckend finde, also die Zahl, die sinkt jährlich und stetig sozusagen, was ja auch ganz viel im Prinzip über unsere Zukunft voraussagt, ne? Weil wenn es uns nicht gelingt, die Mitarbeitenden von heute gesund zu erhalten, dass sie Bock haben, dass sie ihr Potenzial entfalten können und gefördert werden und wir im Gegenzug auch später keine Nachzügler sozusagen bekommen, wer leistet dann die ganze Arbeit in der Zukunft? Und, ne? Also das ist ja auch etwas, womit man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte.
Ja, und was sagt das auch über unsere Zukunft aus? Ne? Also auch so eine Zahlen wie immer weniger Menschen möchten Führungskraft werden, ne? Immer weniger Menschen möchten vielleicht Kinder bekommen. Da sind ja auch keine positiven Signale für die Zukunft. Ne? Also auch das sollten wir auch ernst nehmen, ja.
Ja. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen, Benjamin? Wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch und du hast mir erzählt, dass du eben familiäre Erfahrungen gemacht hast im Hinblick auf einige Situationen, weshalb du dich auch in deinem Beruf heute so berufen fühlst. Magst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Mhm. Was hat das mit dir gemacht und wieso beeinflusst das deine Arbeit heute auch?
Ja, also erstmal, ich bin sehr davon überzeugt, dass meistens die Themen, für die wir uns einsetzen, dass das irgendwo auch erstmal so einen persönlichen Hintergrund hat. Ne? Also man kann jetzt so dieses geflügelte Wort Purpose da auch nutzen, wenn man möchte. Ne? Also was gibt mir in gewisser Weise eine Richtung, was ist für mich relevant? Und wenn ich das für mich reflektiere, dann sind das natürlich auch Dinge, die ich selber mal erlebt habe, wo ich irgendwo auch eine persönliche, emotionale Verbindung zu habe. Und bei mir sind das tatsächlich auch persönliche familiäre Erfahrungen mit dem Thema Burnout und Erschöpfungsdepression. Mhm. Aber tatsächlich schon viele, viele Jahre in der Vergangenheit. Ne? Also es sind so wahrscheinlich mittlerweile 20 Jahre her, dass wir auch in der engeren Familie würde ich mal sagen, ziemlich schweren Burnout-Fall auch hatten. Mhm. Aber zu einer Zeit, wo eigentlich noch niemand so richtig über Burnout gesprochen hat. Und auch tatsächlich die Behandlung, die Diagnose auch von ärztlicher Seite bei weitem nicht so klar war, wie sie heute ist. Ne? Also da ging es dann darum, sind das irgendwie Panikattacken? Ne? Hat das irgendwie einfach direkt mit Ängsten zu tun? Muss man da jetzt irgendwie in die Psychiatrie oder was ist das, ne? Was man da jetzt irgendwo gerade auch erlebt? Also eine ganz, ganz andere Situation und eine ganz, ganz andere Aufgeklärtheit auch in der Gesellschaft, auch zu diesem Thema, als es heute ist. Und das hat mich, glaube ich, früh geprägt, vor allen Dingen früh erstmal auch mit dieser Unsicherheit. Ich meine, damals war ich fast irgendwie noch Kind oder Teenager, überhaupt zu wissen, was ist da überhaupt los? Ne? Also was ist da passiert? Was ist das los? Wie beeinflusst das uns und auch diese Person natürlich? Und das hat mich schon viele, viele Jahre begleitet, weil ich gemerkt habe, das war kein Zustand, der weggegangen ist, sondern der ist eher ein Dauerzustand gewesen, der uns die letzten 20 Jahre begleitet hat. Ne? Und das ist was, wo ich jetzt auch sagen würde, insbesondere deshalb, weil das jetzt nicht irgendwie eine kurze Erschöpfung war, die dann wieder wegging, weil man mal irgendwie ein bisschen meditiert hat, ne? Sondern es ist wirklich etwas, das die Lebensrealität einer Person, die Leistungsfähigkeit, die das Wohlbefinden nachhaltig negativ beeinflusst hat, dass ich merke, wie sehr das einen Menschen, eine Familie, ein System, ein Schicksal, kann man sagen, beeinträchtigen kann.
Ja.
Also Burnout, Überlastung, mentale Erschöpfung, am Ende Erschöpfungsdepression. Und natürlich mit so einem, ich würde mal sagen, so familiären Schicksal aufwachsend, ist das natürlich was mich selber in meiner Haltung, meinen Werten sehr beeinflusst. Wo ich aber eher gemerkt habe, ist es immer wieder ein Spannungsfeld, in das ich geraten bin, weil trotzdem den Weg, den ich gegangen bin, der ist sehr leistungsorientiert gewesen. Ne? Ich habe viele, viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, wo man eher sagen würde, okay, ist jetzt nicht unbedingt der entspannteste Job. Ne? Ja. Du hast ja auch schon gesagt, bin irgendwie im leistungssportlichen Kontext sehr unterwegs. Ne? Auch nichts, wo man sagen würde, dass es nur Entspannung ist in dem Sinne. und deswegen ist für mich, glaube ich, oft die Frage gewesen, wie bekommt man das eher miteinander vereint? Ne? Also Leistung, Arbeit, auch intensiv einer Sache nachzugehen, sich voll einzusetzen, aber die Gesundheit nicht zu opfern oder es auch umzudrehen und sich auch die Frage zu stellen, wo kann starker, intensiver Einsatz nicht auch mal Wohlbefinden fördern sogar? Ne? Also ist es guter immer Punkt. Etwas, was uns... Also ist es immer eine Minusrechnung, ne? Oder kann uns das auch was geben? Kann das Netto nicht auch ein Plus sein, wenn ich auf bestimmte Dinge achte? Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine Fragestellung, mit der ich mich in verschiedenen Rollen und Kontexten die letzten 15 Jahre beschäftigt habe. Mhm. Einerseits natürlich irgendwie in der Unternehmensberatung arbeitend als junger Berater, ne, wo du natürlich schon auch viele Extrameilen gehst, bis hin zu irgendwo der Schritt in die Selbstständigkeit vor 5 Jahren oder jetzt Unternehmensgründung, jetzt jüngst zu Beginn diesen Jahres. Ne?
Ja.
Die gleiche Fragestellung in unterschiedlichen Kontexten und immer auch ein gewisses Selbstexperiment, würde ich sagen, was ich für mich verfolge, ja.
Ja, genau, du hast es gerade angesprochen, du bist auch Triathlet, also du bist im Leistungssport tätig und inwiefern gelingt es dir denn im Prinzip die Erfahrungen aus dem Sport in deine Arbeitswelt zu integrieren? Und würdest du grundsätzlich sagen, dass Sport ein gutes Mittel ist, um auch dort in der Balance für sich zu bleiben?
Ja, also wie gut gelingt es mir? Ich würde auch sagen, ne, mal besser, mal schlechter. Und trotzdem denke ich, dass so ein paar Prinzipien gerade so durch den Leistungssport einfach bei mir mittlerweile sehr präsent sind. Also ich habe mit dem Triathlonsport auch so vor gut 10 Jahren angefangen, das ein bisschen intensiver zu verfolgen und auch da natürlich mit Höhen und Tiefen. Also ich bin jetzt kein professioneller Triathlet, ne? Ich verdiene damit nicht meine Brötchen, aber habe schon auch viele Jahre gehabt, wo ich dem Sport mich intensiver gewidmet habe. Und auch da finde ich, wenn man sich mit so sportlicher Höchstleistung beschäftigt, kommt man schnell auf bestimmte Ansätze, Prinzipien, die natürlich Leistungssport braucht, um Leistungssport zu sein. Und ich fand es dann schon spannend für mich mal zu überlegen, wie weit weg ist denn das eigentlich von Arbeit und wie viel davon setze ich in meiner Arbeit oder sehe ich auch andere Menschen überhaupt in dem Arbeitskontext umsetzen? Und ich würde sagen, relativ wenig. Ne? Für mich ein großes Thema, was ich immer wieder irgendwo auch predige und für mich auch erlebe, Leistungssport bedeutet zum Beispiel nicht, dass du 80, 90, 100%, auch nicht 60% deiner Zeit Vollgas gibst. Ne? Also du bist im Leistungssport nicht die ganze Zeit an irgendeiner Grenze unterwegs, sondern es sind vielleicht so 10% deiner Trainingszeit. Ne? Also wenn man Leistungssportler anschaut, auch die sich auf Olympia vorbereiten, ne? die wirklich damit ihr Geld verdienen, die verbringen 10% ihrer Trainingszeit mit sehr, sehr intensivem Training, ne? Also wo sie wirklich stark sich fordern, wo sie vielleicht auch mal über ihre Grenze gehen, wo sie probieren natürlich einen Raum für Weiterentwicklung zu ermöglichen. Die restliche Zeit, ne, 80-90%, ist sehr regenerativ, ne, ist sehr tatsächlich, ich würde mal sagen, zuträglich fürs persönliche Wohlbefinden, ne, für natürlich irgendwo auch in gewisser Weise eine Weiterentwicklung, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich die ganze Zeit dauergestresst bin, ne? Und das passiert in einer nachhaltigen Karriere im Leistungssport nicht. Und wenn ich das auf die Arbeit übertrage, wie viele Leute siehst du, wo du das Gefühl hast, die sind 70-80% ihrer Zeit hier oben, ne? Roter Bereich, auf Anschlag, unterwegs. Wie oft habe ich das selber erlebt, ne? Wenn ich mich jetzt mal so manchmal rückblickend, ne, auf die letzten Jahre in so einer typischen Arbeitswoche sehe, das sind nicht 10%, das sind nicht 20%, ne? Das ist viel, viel mehr. Wir sind in so einem Dauermodus. Es ist so ein always on, immer gestresst, immer auf Anschlag. Und oft haben wir ja sogar das Gefühl, je intensiver die Arbeit, desto mehr ist sie vielleicht auch wert sogar, ne? Umso produktiver fühlen wir uns sogar. Und das ist ja der größte Trugschluss überhaupt, ne? Also es hat nichts mit Leistung zu tun und es ist auch kein produktiver Zustand. Und ich würde sagen, es ist eins der größten Learnings, ne, die ich aus dem Sport auch mitgenommen habe.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich habe tatsächlich gerade Leistungssport immer so im Hinterkopf verankert als super perfektionistisches, akribisches Hasseln und 24/7 irgendwie Gas geben. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es das nicht so ist. Und ich finde das total spannend, weil ich sogar eigentlich behaupten würde, dass Leistungssportler sogar sehr bewusst mit sich sind und ganz oft viel reflektierter als Menschen, die eben diese Erfahrung im Leistungssport nicht gemacht haben, ne? Weil du ja viel aktiver eben in deine Ruhepausen gehen musst und auch ganz speziell irgendwie auf deine Phasen achten musst, als ja, als der Normal-Otto-Verbraucher, sage ich jetzt mal, also der eben keinen Leistungssport macht. Deswegen wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, was so deine Tricks da auch wirklich sind, in der Balance zu bleiben. Aber du hast es im Prinzip ja schon gesagt, ne? Also für dich ist es eben kein On-Off, sondern bei dir gibt es auch diese grauen Phasen und nicht nur Schwarz-Weiß. Ist das
Ja.
quasi ein Trick, den du auch anderen Leuten mitgeben würdest, wenn sie jetzt sagen, die müssen jetzt keine Leistungssportler sein, aber wenn sie einfach sagen, ich hätte gerne mehr Balance in meinem Leben und ich merke einfach, dass ich das nicht gut hinbekomme, auch gerade mit der Digitalisierung und mit dem, dass wir viel von Remote oder Hybrid arbeiten, ich möchte einfach mehr in der Balance sein. Wie gelingt es mir?
Ja. Also ich würde sagen, tatsächlich, das, was du gerade so vielleicht so ein bisschen mit Schwarz-Weiß meintest, ist schon ein Hebel, auf eine andere Art und Weise. Also ich finde, das meistens erfüllendste, gleichzeitig aber auch gesündeste Arbeiten, was wir haben können, ist schon ein bewusster Wechsel von sehr fokussiertem, sehr konzentriertem Arbeiten und Regeneration, aber es braucht diesen Wechsel, ne? Und tatsächlich erlebe ich, dass wenige Menschen das hinbekommen, sondern eigentlich in so einem Dauerstressmodus sind, der aber weder super fokussiert ist, noch uns irgendwie diese Regeneration lässt, ne? Also was bedeutet das? Wenn ich auch mit Menschen zusammenarbeite, wenn es irgendwie auch Führungskräfte können auch Mitarbeitende sein, wenn es zum Beispiel um gutes, gesundes Arbeiten geht, ich schaue immer, wie viel Raum nehmt ihr euch schon überhaupt für wirklich konzentriertes Arbeiten, also Deep Work, ne, könnte man es auch nennen. Habt ihr in eurem Kalender Zeiten geblockt oder dedizierte Zeiten festgelegt, wo ihr sagt, das sind meine 2 Stunden irgendwie mal am Tag oder mal, selbst wenn es irgendwie 2 mal 2 Stunden in der Woche sind, das reicht ja schon komplett aus. Aber wo ich für mich weiß, dort arbeite ich sehr konzentriert, sehr fokussiert, ablenkungsfrei an einer wichtigen Aufgabe, an einer wesentlichen Aufgabe. Gibt diverse Studien, die zeigen so, wenn wir das tun, wir sind so viel produktiver, weil wenn wir uns wirklich einem wichtigen Thema 2 Stunden mal widmen, wie viel wir schaffen können überhaupt, ne? Also wie viel überhaupt wir schon erreichen können. Es ist sehr viel erfüllender. Also wir gehen oft mit einem extrem guten Gefühl am Ende auch raus. Und eigentlich ist es auch leichter dann für uns zu sagen so, ich gönne mir danach auch mal die Pause, aber genau das ist wichtig, ne? Also danach nicht weiter zu hasseln, sondern zu sagen, auch da wieder, intensives sportliches Training braucht die Regeneration danach, intensives Arbeiten braucht die Regeneration danach. Und die sollten wir uns auch nehmen, ne? Also noch nicht mit dem Handy rumzudaddeln oder so, sondern wirklich auch in die Regeneration zu kommen, Erholung uns auch zu geben. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen als eine Wechselwirkung sehen, haben wir schon viel gewonnen. Und trotzdem auch jetzt nicht Arbeit nur als etwas zu sehen, wo wir irgendwie Deep Work machen, und dann machen wir eine halbe Stunde Pause und dann wieder Deep Work. Auch das wird nicht funktionieren, ne? Also Erinnerung, 10% vom Leistungssport ist intensiv. Also auch da wieder Deep Work in einer Woche. Also wir können probieren, vielleicht mal so an einem Tag, weiß ich nicht, ne, vielleicht mal 1,5 Stunden wirklich super konzentriert an einer Sache zu arbeiten, dann sind wir schon super, super gut, ne. Ich würde mir jetzt nicht vornehmen, 4 Stunden am Tag irgendwie jeden Tag Deep Work zu machen, wird auch nicht gelingen, ne. Sind wir irgendwann auch Matsch. Also zu gucken, was sind die Zeitfenster, wo ich Energie habe, wo lege ich mir das rein, aber was ist auch das Thema und wie nehme ich mir dann auch ausreichend Raum für Erholung, ne. Das ist, würde ich sagen, eine Sache, die ich auch sehr, sehr verfolge und wo ich auch merke, das bringt mich sehr viel weiter. Und ich finde eine andere Sache, die wir vielleicht, das hat gar nicht so viel mit Sport zu tun, aber wo wir gerade in der digitalen Arbeitswelt super darauf aufpassen müssen, ist, dass wir Grenzen aber auch setzen für uns und unsere Arbeit, ne? Also nicht in so einen Dauerzustand zu kommen. Ich würde sagen, das ist so mindestens das zweitpräsenteste Thema, wo ich viel mit Teams und auch mit Einzelpersonen darüber spreche, ist, wie können wir in einer digitalen Welt mal abschalten? Also wirklich abschalten, nicht an Arbeit denken, nicht die Arbeit in der Hosentasche haben, nicht irgendeinem Impuls nachgehen, sondern wirklich zu wissen, jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Recovery und ich nehme mir diese Zeit und hänge nicht irgendwie der Arbeit hinterher. Und dafür braucht es ganz, ganz klare Grenzen, die wir setzen sollten. Ja.
Ja, abschalten im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Ja.
Ich finde das, ich habe gerade Ja gemacht, weil als du deine Beispiele genannt hast, habe ich gemerkt, dass ich das tatsächlich mache, aber noch nicht allzu lange. Ich habe ja Mitte letzten Jahres, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann zunehmend gemerkt, dass ich von den externen Terminen, also von außen, habe ich quasi Termine eingestellt bekommen und hat jedem Termin zugesagt und gemerkt, dass ich irgendwie nur noch in Terminen war, aber gar nicht mehr in der Lage war, für mich Deep Focus zu haben, zu arbeiten und voranzukommen. Und plötzlich habe ich gefühlt mehr gearbeitet als alles andere. Und dann hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, Isabel, der hat genau das gesagt, du musst dir Blocker im Kalender setzen, die einen Deep Focus haben, dass du nur dort dein Zeug machst und nichts anderes. Und wichtig ist da tatsächlich auch, ne, wie du es beschrieben hast, dass wir hier Prioritäten setzen. Also, dass wir für uns dann auch in dem Moment sagen, das ist nicht nur ein Blocker, der da so lustig im Kalender steht, sondern auf den Blocker höre ich. In dem Moment mache ich nichts anderes. Ich schalte alle anderen Geräusche aus, lege mein Handy weg und arbeite an meinen Sachen. Jetzt möchte ich aber trotzdem auch eine kritische Stimme sein. Also ich wollte nur unterstreichen, ne?
Ja,
das funktioniert, was du gesagt hast. Ich mache das tatsächlich und seitdem ist man viel, also bin ich viel balancierter und ausgeglichener und habe vor allem das Gefühl, tatsächlich auch Grenzen und Prioritäten setzen zu können. Und ich glaube, nur so funktioniert eben auch ein nachhaltiges Arbeiten für einen. Jetzt möchte ich trotzdem eine kritische Stimme sein, nämlich die eines VC-gefundeten großen Unternehmens oder auch vielleicht einfach nur eines riesigen DAX-Konzerns oder so, die ja sehr profitorientiert aufgesetzt sind, meistens ein kurzfristiges Geschäftsmodell verfügen. Was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin dort angestellt und mein Vorgesetzter macht es mir einfach nicht möglich. Ich sitze von morgens bis abends in Termin. Jetzt zeige ich mit dem Finger auf andere, ne? Das sollen wir ja eh nicht machen. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich sitze von morgens bis abends im Termin und habe überhaupt keine Zeit dazu, mir irgendwo einen Deep-Focus-Blocker einzusetzen. Was mache ich dann? Ist es meine Schuld dann? Also, weißt du?
Ist ein super, super realistisches Szenario, ne? Weil ich glaube, das trifft schon super häufig zu. Also unterschiedliche Gedanken dazu. Also ich bin erstmal felsenfest davon überzeugt. Wir alle arbeiten ja in einer sehr kollaborativen Art und Weise, ne? Also wenig unsere Arbeit, gerade wenn man jetzt mal auf Unternehmen guckt, wenig unsere Arbeit ist einfach irgendwie abgekapselt für uns, wo wir sagen, so, ich ziehe jetzt mein Scheffel durch und mich interessiert nicht, wie die anderen arbeiten. Dementsprechend finde ich super, super wichtig, jegliche vielleicht auch Bedürfnisse und Präferenzen, die wir haben, sollten wir irgendwie probieren, natürlich in einen gemeinschaftlichen Kontext zu bringen. Also wenn ich für mich überlege, ich möchte gerne mehr Deep Work irgendwie Raum für mich haben, was bedeutet das dann am Ende des Tages, damit das funktioniert? Es bedeutet, ich blocke mir Raum, bedeutet aber auch, ich bin eigentlich nicht erreichbar für Menschen, bedeutet auch, andere Menschen können eigentlich keine Meetings mir einstellen zu dieser Zeit, im besten Fall, ne? Und ich bin in dem Sinne eigentlich nicht verfügbar, ne? Das kann in einem Team, in einem Kontext, was wirklich vielleicht sehr kollaborativ ist, kann das zu Spannungen führen, wenn andere Menschen das nicht akzeptieren oder das mit den Arbeitsweisen anderer Menschen clasht. Ne? Stell dir mal vor, eine Person sagt, ich möchte gerne Mittwochvormittag die Burg machen und die andere Person sagt, ich möchte gerne Mittwochnachmittag die Burg machen. Dann gibt es noch eine, die sagt, bei mir passt Donnerstag besser, weil Mittwoch hole ich ja meine Kinder ab. Das ist schon, ne, dann siehst du so, okay, wir werden keine Zeit zusammen verbringen und eigentlich sind wir auch voneinander nicht erreichbar. Deswegen finde ich es gerade, wenn wir jetzt über Zusammenarbeit sprechen, also Zusammenarbeit, nicht nur Arbeit, sondern Zusammenarbeit, die gesund, ne, produktiv fokussiert ist, natürlich bei mir selber anzufangen, natürlich zu überlegen, was brauche ich, um gut, gesund, produktiv fokussiert zu arbeiten, aber das in den Dialog zu bringen. Also wir müssen im Team darüber sprechen. Wir müssen über Bedürfnisse sprechen, über Präferenzen sprechen. Was brauche ich? Aber auch zuhören, was brauchst du? Wie arbeitest du am besten? Worauf können wir achten, damit du als mein Gegenüber, mein Teamkollege, meine Teamkollegin das Gefühl hast, du kannst hier auf gute, gesunde, nachhaltige Weise die beste Leistung vollbringen. Das sollten wir ernst nehmen, sollten wir wahrnehmen, weil, wie gesagt, es bringt meistens im Team nicht viel, wenn ich alles tue, um 100% Leistung zu verbringen, aber eine andere Person nur die Möglichkeit, 20% ihrer Leistung abzurufen. Wahrscheinlich wird das am Ende uns auch nicht viel, viel weiterbringen. Deswegen, es ist eine gemeinschaftliche Frage, die wir uns stellen sollten und auch was, wofür sich ein Team immer wieder regelmäßig Zeit nehmen sollte. Ne? Also initial über Zusammenarbeit zu sprechen, gerade in einem hybriden Arbeitskontext sowieso super wichtig, wenn wir uns nicht immer physisch vor Ort sehen, wann sehen wir uns, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir. Aber noch viel wichtiger, regelmäßig das zu reflektieren, regelmäßig eine Retrospektive zu machen, regelmäßig zu gucken, wie läuft die Zusammenarbeit, was läuft gut, was läuft nicht gut, wie geht's uns damit, was stresst uns, welche Bedürfnisse werden gerade nicht erfüllt, welche werden erfüllt. Ne? Da können wir regelmäßig und sollten wir auch regelmäßig drüber reden.
Ja. Absolut. Jetzt hast du gerade von Leistung gesprochen, ne? Und in einer Leistungsgesellschaft erwarten wir ganz oft oder unterstellen wir ganz oft, dass Menschen eben erfolgreich sein sollen und Leistung bringen. Wie kann man denn oder wie kannst du als Trainer oder wie könnt ihr auch als Co-Effekt dafür sorgen, wenn ihr in ein Unternehmen geht, dass ihr nicht nur kurzfristigen Erfolg habt, sondern vor allem auch langfristige Gesundheit bei den Mitarbeitenden. Also du hast es jetzt im Wesentlichen auch schon ein bisschen gesagt, ne? Aber gehst du oder geht ihr da auch effektiv auf Geschäftsführende zu und sagt, hey, also wenn ihr das wirklich langfristig anstrebt, dann geht es nur im gemeinsamen Austausch aufeinander zugehen und mit diesen Regeln. Oder wie macht ihr das?
Ja, also ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich wiederum die größte Herausforderung bei vielen Change-Projekten, also Nachhaltigkeit auch sicherzustellen auf ganzer Linie, weil du hast schon ein paar Themen angesprochen, aber am Ende, wenn man wirklich den Anspruch hat, etwas ganz, ganz nachhaltig in ein Unternehmen zu bringen, und ich würde mal sagen, das gelingt den allerwenigsten, das zu tun, weil meistens fehlt dann doch wieder die Zeit, die Ressourcen, die Mittel, was auch immer. Aber es ist tatsächlich etwas, es beginnt meistens bei unserer Haltung erstmal, ganz grundsätzlich. Also sind wir von etwas wirklich überzeugt? Ist es unsere innere Überzeugung, für die wir uns hier gerade einsetzen? Und natürlich auch im Top-Management, ne? Also ich meine, du kannst als Top-Management eine Studie lesen und vielleicht irgendwie ein TikTok-Video von der Generation Z sehen und denken so, ich muss das jetzt auch sagen, damit wir unsere Mitarbeitenden hier halten, sonst laufen die uns alle weg. Aber wenn ich davon selber nicht überzeugt bin, dann werde ich auch die wesentlichen Schritte, die bestimmt auch mal schmerzvoll sein können, werde ich nicht gehen. Also es braucht, davon bin ich immer überzeugt, es braucht diese innere Haltung. Es muss einen Stellenwert haben und auch im Top-Management. Dementsprechend arbeiten wir schon an solchen Themen auch sehr, sehr intensiv mit der Führung zusammen, um überhaupt mal herauszufinden, wovon seid ihr überzeugt, ne? Was ist das zukünftige Bild, was ihr habt von der Organisation, was braucht es dafür und wie beeinflusst ihr das auch, ne? Mit eurer Haltung, mit eurem eigenen Verhalten am Ende des Tages, das ist was die Richtung vorgibt für die Zukunft, ganz, ganz klar. Aber das ist auch etwas, was einen Einfluss hat. Und ich würde sagen, das sind zwei auch Nachhaltigkeitspunkte. Es hat auch einen Einfluss auf Kultur. Also inwiefern wird so etwas wie Gesundheit auch Teil der Kultur? Ne? Also wie gesagt, Gesundheit nicht nur als ein Benefit. Hey, wir können irgendwie einmal die Woche zu einem Sportsclub gehen. So,
wenn es dann ja auch meistens schon zu spät ist. Ne?
Genau, ne? Das Sorry. Können wir so mal machen hier ganz entspannt. Oder wir können einmal die Woche uns in einen Call einwählen und ein bisschen zuhören, was man so Schönes machen kann. Teil der Kultur bedeutet wirklich, wir achten aufeinander, wir unterstützen uns auch gegenseitig, wir nehmen Stress und Belastungen wahr, wir sprechen das an, es herrscht eine psychologische Sicherheit im Miteinander, ne? Um all diese vielleicht irgendwo auch teilweise großen und kleinen Wörter mal zu bedienen, aber das ist alles Teil der Kultur. Wenn wir nicht offen über Gesundheit sprechen können, wenn kein Verständnis für Stress und Belastungen beim Gegenüber herrscht oder wir es nicht herstellen können, dann wird das auch nicht nachhaltig sich im Unternehmen verankern. Ne? Also Kultur miteinander total wichtig. Und last but not least aber auch Prozesse, Struktur. Ne? Und das ist das, was meistens am meisten wehtut. Also tatsächlich auch mal zu gucken, so was funktioniert denn hier im Kern eigentlich nicht so gut? Was müssen wir auch mal abschneiden? Was müssen wir vielleicht mal ganz verändern? Und das sind oft auch Dinge wie werden Projekte priorisiert? Wie wird Budget verteilt? Wer trifft Entscheidungen? Auch das kann sehr, sehr stark mit Gesundheit zusammenhängen, mit Stress, mit Belastung zusammenhängen. Und aus meiner Erfahrung sind das oft die Themen, wo Unternehmen die Biege machen. Ja. Also dann doch irgendwo sagen so, hey, bis hierher war es ganz schön und nett, weil ne, Kuschel und Wohlfühl. Aber das lassen wir mal, wie es ist. Und ja, ich meine, da muss man dann sich auch im Spiegel anschauen und sagen so, okay, dann wird man wahrscheinlich das nie gänzlich erreichen können mit der Einstellung.
Ja, ja. Und sag mal, hast du eine Idee, an welchen KPIs Mitarbeitende gemessen werden könnten, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir eine Kultur nachhaltig verändern wollen und eben in eine positive Richtung drängen wollen, wo wir durchaus wirtschaftlichen Erfolg möglich machen, aber eben auch dafür sorgen, dass Mitarbeitende zufrieden sind, ihr Potenzial entfalten können, Bock haben, in dem Unternehmen zu bleiben, langfristig sich gebunden fühlen, weil sie sich zugehörig fühlen. Mhm. Weil gerade ne, in der Leistungsgesellschaft reden wir eben häufig von Erfolg und Leistung. Ne? Du musst abliefern und performen. Ganz viele Leute schreiben auch über Performance-Orientiertheit und sowas. Was wären da KPIs von heute, die progressiv sind und die wirklich bedingen würden, dass wir in eine positive, gesunde Richtung blicken?
Ja, also ich finde, es gibt viel, was wir messen können. Und ich finde es eigentlich auch gut, wenn wir es mehr tun würden. Ich habe so oft das Gefühl, das, was wir tun, ist eher so, ich weiß nicht, wie ich es nennen würde, Symptome zu messen vielleicht. Also was ist am Ende so die Wirkung, die entsteht und weniger die Basis zu messen. Und ich finde so zum Beispiel eine Sache, die ich schon echt spannend finde, ich habe das zum Beispiel auch bei der HASPA, habe ich das rausgehört, Hamburger Sparkasse, zum Beispiel eine KPI, die sie erfassen, nennen sie, ich nenn's jetzt in meinen eigenen Worten, Unternehmensenergie, also Energie, ne? Und nichts Spirituelles, sondern halt wirklich, da geht's auch um natürlich eine gewisse, vielleicht Schaffenskraft, ne? Also habe ich das Gefühl, ich habe hier gerade genügend persönliche Energie, und es hat auch was mit Gesundheit zu tun, es hat was mit Wohlbefinden zu tun, genügend Energie, die ich hier gerade einsetzen kann für eine gemeinsame Mission, ne? Und ich meine, man könnte auch natürlich plakativ sagen, es ist irgendein gewisser Gesundheitswert oder Wohlbefindenwert. Aber wenn wir das mal so als Fundament sehen, ne, was ist denn das Fundament von Leistungsfähigkeit, nachhaltige Leistungsfähigkeit, dann brauchen wir einen Blick irgendwie auf Gesundheit und Wohlbefinden, und das können wir messen. Ne? Also wie geht's uns? Ne? Wie stressig ist es gerade? Wie schätzt du dein eigenes Energielevel ein? Ne? Das sind Dinge, die können wir messen. Ich finde, das Zweite, wenn es um Leistung geht, eigentlich ist es ja auch, Potenziale zu fördern und zu entfalten. Ne? Also Menschen haben Stärken, Menschen haben Talente, und wir bringen sie in die Situation, diese für die gemeinsame Sache einzusetzen. Mhm. Warum messen wir das nicht? Ne? Also können wir Menschen nicht fragen, wie sehr hast du das Gefühl, deine Stärken und Fähigkeiten hier im Kontext des Unternehmens einsetzen zu können? Wenn das 50% ist, ist es ein schlechter Wert. Ne? Also dann wissen wir doch so, hey, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass unsere Leute mit ihren Talenten, mit ihren Stärken, die sie haben, dass die sie auch einsetzen können für die gemeinsame Sache. Daraus entsteht Leistung. Ne? Wir brauchen nicht messen, wie produktiv sind die Menschen, sondern das ist ja schon irgendwie am Ende des Tages das Ergebnis, sondern was steht denn vor der Gleichung? Ne? Und vor der Gleichung steht auch, Menschen können ihre Stärken und Talente einsetzen. Und auch das gibt uns am Ende ja auch wieder Energie, ne? Also warum nicht sowas zu messen, oder Wachstum, persönliche Weiterentwicklung, ne? Und auch da nicht irgendwie so, boah, welchen irgendwie Grad in der Stufe hast du hier erreicht, sondern persönliche Weiterentwicklung, ne? Also wie sehr hast du das Gefühl, du kannst dich hier gerade menschlich in deiner Rolle weiterentwickeln, ne? Wachsen. Also das sind ja Dinge, die haben einen riesen Einfluss auf Leistung, Potenzialentfaltung, aber auf gute, gesunde Art und Weise. Und ich glaube, darauf sollten wir mehr achten, ne? Um jetzt mal so ein paar Ideen zu spinnen. Alles andere ist immer so, wie gesagt, wir denken oft so im Ergebnis, ne? Irgendwie Produktivität, auch so Engagement, finde ich, ne? Ist oft ja so ein Ergebnis aus ganz, ganz vielen Faktoren. Aber was sorgt denn am Ende für Engagement, ne? Also was fließt denn rein dafür, dass Menschen engagiert sind? Da geht's um Sicherheit, da geht's auch um Wohlbefinden, da geht's um Miteinander, und so weiter und so fort.
Dass man angehört wird, ne? Dass man auch seine Meinung sagen darf. Fehlerkultur, finde ich, ist auch extrem wichtig.
Genau. Und das so ein bisschen so als Fundament zu sehen, also wirklich zu fragen, was sind denn die Bausteine, die kleinen Lego-Steine, die wir eigentlich unten erstmal setzen müssen? Und wie kriegen wir dann ein Gefühl, eine gewisse Messbarkeit für diese Bausteine?
Ja. Ich finde das immer so spannend, weil es gibt ja durchaus Unternehmen, ne, Beispiel Patagonia oder auch, andere Länder, wie skandinavische Länder beispielsweise, die sehr fortschrittlich und progressiv im Prinzip ihre Arbeitskultur aufgebaut haben oder immer mehr dafür sorgen mit so kleinen Sachen, sei es jetzt Elternzeit oder auch 4-Tage-Woche oder, dass sie eben Mitarbeitenden entgegenkommen und schon offensichtlich gemerkt haben, dass das ein wesentlicher Hebel ist, um eine nachhaltige Arbeitskultur irgendwie aufzubauen. Und gleichzeitig merkt man hierzulande häufig, dass immer noch sehr viel an der Oberfläche besprochen wird, aber sehr wenig umgesetzt wird. Und ich frage mich dann immer wieder, womit hängt das zusammen? Weil ne, die klassischen Argumente sind irgendwie, wir haben kein Budget dafür oder wir haben keine Ressourcen dafür und auch grundsätzlich keine Kapazitäten. Und ich denke dann immer so, ja, das sind ja aber auch alles irgendwie sehr kurzfristige Argumente dagegen, weil ja, kann ja alles sein, dass man irgendwie erst kein Budget hat und dass man irgendwie auch nicht wirklich die Kapazitäten und Ressourcen hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, wenn man das jetzt nachhaltig, also langfristig denkt, dann kommt ja ganz viel zurück. Denn wenn es dir gelingt, die Mitarbeitenden langfristig zufrieden zu machen, dann bindest du sie auch bei dir. Dann hast du im Glück, also ne, auch eine Sorge weniger, nämlich du musst nicht alle halbe Jahre neue Leute einstellen und immer wieder neue Teams aufbauen. Also dir fallen ja auch ganz viele andere Probleme hinten runter. Und ich glaube, am Ende des Tages wiegt sich das auf, mindestens auf, wenn nicht sogar, dass das eine eben besser dasteht, also die langfristige Sichtweise viel besser dasteht, weil du dadurch viel produktiver bist. Was ist deine Haltung dazu? Was ist deine Beobachtung? Was ist deine Erfahrung dazu?
Ja, ich fand mal ganz spannend. Ich habe, ich glaube, im letzten Jahr mal so ein paar Einblicke aus so einer, ich glaube, Glücksstudie oder so war das, glaube ich, Skandinavien mir mal angeschaut. Ich probiere es gerade so ein bisschen zusammen zu puzzeln im Kopf, wo es eigentlich um diese Frage ging, warum sind skandinavische Länder, ich glaube, es ging auch um Finnland ganz explizit, warum sind die häufig in solchen Glücksstudien, in Anführungsstrichen, als so, ich sag mal so, Zufriedenheit, glaube ich auch, ne, der Einwohner und ja, ne, warum stehen die so hoch immer in der Weltrangliste? Und das hat sich wohl, haben sich mal ein paar Leute angeguckt und eine Aussage war, dass zum Beispiel die, ich sage jetzt mal, Regierung oder auch dann tatsächlich so ein bisschen das System des Zusammenlebens sich eher so auch orientiert an der Fragestellung, was macht Menschen hier eigentlich unzufrieden und wie können wir an diesen Themen arbeiten? Also nicht irgendwelchen shiny Objects hinterher zu laufen und zu denken, wir müssen X, Y, Z machen, sondern sich ganz, ganz konzentriert mit den Unzufriedenheitspunkten der Menschen zu beschäftigen. Was bedeutet denn das aber? Es bedeutet natürlich im ersten Schritt, viele müssen erstmal zuhören, ne? Also ich brauche ein Ohr am Gleis kontinuierlich und ich muss erstmal verstehen, was machen hier die Menschen wirklich unzufrieden gerade, ne? Ja. Also was macht die Menschen unzufrieden und wo kommt diese Unzufriedenheit her? Ich nehme das dann ernst und kümmere mich wirklich darum, dass diese Punkte, diese großen Punkte von Unzufriedenheit, dass diese nach und nach gelöst werden. Und auch das wieder ist ja eigentlich ein super systematischer und super analytischer Ansatz. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Unternehmen dem so hinterhergehen. Ne? Also ich nehme schon wahr, dass sich viele Unternehmen ja auch mit ganz, ganz vielen Themen auch beschäftigen, ne? Und auch fortschrittlichen Themen beschäftigen. Nur auch da wieder, wie wird dann unterschieden, was für uns gerade wirklich wesentlich ist? Ne? Wie wird dann unterschieden, was gerade wirklich für uns einen Unterschied macht? Und wo läuft man wirklich irgendwie mal auch ein paar shiny Objects hinterher, ne? Weil gerade über uns geredet wird, weil gerade irgendwas in der Debatte ist, ne? Weil man vielleicht auch diesen Zug nicht verpassen möchte. Aber wirklich zu verstehen, und ich meine, jedes Unternehmen hat Menschen am Schreibtisch sitzen, im Homeoffice oder im Office, mal zu verstehen, was ist denn für dich wichtig? Was brauchst du denn gerade, ne? Was macht dich hier unzufrieden, ne? Und nicht erst, wenn die Menschen gekündigt haben, sondern regelmäßig, ne? Also ich finde auch super spannend, nicht ein Exit-Gespräch zu führen, sondern halt ein Gespräch mit den Menschen zu führen, so im Sinne von, was müssen wir denn tun, damit du hier nicht abhaust, ne? Also rechtzeitig die Menschen zu erwischen, und das kann jede Führungskraft machen, ne? Das kann meinetwegen auch die Personalabteilung machen, aber wirklich herauszuhören, und nicht nur die guten Dinge, sondern wirklich auch, was macht euch hier, was besorgt euch, wo werden Bedürfnisse, wesentliche Bedürfnisse gerade von dir nicht erfüllt? Ja. Und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, was können wir verändern, ne?
Ja, ich finde das ganz spannend, die Fragen, die du gerade gestellt hast, ne? Also was bedrückt dich, was kümmert dich, was ist, fühlt sich für dich nicht gut an? Die kann sich jeder, der gerade zuhört, ne? Die können wir uns alle eigentlich jetzt heute stellen. Also wenn wir sowas haben, weil ich finde, das ist genau dieser Reflexionsprozess, der ja starten darf, beziehungsweise der ganz oft zu kurz kommt, weil wir gelernt haben. Ich finde, oder so habe ich ganz oft das Gefühl, dass wir in einer Sozialisation groß geworden sind, in der wir so geprägt wurden, dass wir gelernt haben, zu funktionieren. Und und zu agieren, vielmehr als selber aktiv Dinge mitzusteuern, ne? Und da dürfen wir, glaube ich, raus. Also wir dürfen aktiv Dinge mitsteuern. Wir dürfen die Hand heben und sagen, das mache ich nicht mit oder das passt für mich nicht oder damit fühle ich mich nicht wohl. Und erst dann hat ja auch dein Gegenüber die Möglichkeit, darauf wieder einzugehen und das wieder in eine andere Richtung zu steuern. Weil ich finde, wir gehen immer davon aus, wenn uns irgendwas Doofes widerfährt, dass jemand das aus böswilliger Sicht oder so gemacht hat. Und das ist ja gar nicht der Fall. Menschen, die machen, also die wenigsten Menschen oder eigentlich niemand macht was wirklich mit einer bösen Absicht. Nur ganz so verstehen wir, also wir reden aneinander vorbei und ich glaube, das darf dadurch durchbrochen werden, indem wir selber aktiv werden und selber in die Reflexion gehen und dann auch proaktiv auf unsere Vorgesetzten oder Ähnliches zugehen und sagen, hey, können wir darüber mal reden?
Genau so, und wir sollten auch immer anerkennen, ne, in jedem Unternehmen, in jedem Team, wo wir arbeiten, man kann uns nicht alles aus dem Gesicht ablesen. Das geht einfach nicht, ne? Es ist nicht möglich, gerade in einer digitalen Arbeitswelt. Auch deswegen wieder, es ist so wichtig, dazu ins Gespräch zu kommen. Und da haben natürlich dann doch auch schon wieder Führungskräfte und Unternehmen eine Möglichkeit, indem man eher überlegt, welchen Raum, welche Formate können wir schaffen, in dem das halt leichter zu äußern ist, ne? Also sind wir auch wieder bei Retrospektiven oder Teamworkshops, wo wir auch über Bedürfnisse sprechen, wo wir über Unzufriedenheit sprechen, wo wir die Dinge mal auf den Tisch packen. Ne? Das können Führungskräfte tun, aber es braucht jede einzelne Person, die oder der sich selbst reflektiert und selbst überlegt, was möchte ich, dass sich gerne verändert hier in diesem Kontext, damit es auch mir besser geht, im besten Fall natürlich auch allen anderen besser geht, wovon ich aber auch überzeugt bin. Ne? Das ist so.
Ja. Benjamin, wir sind jetzt fast am Ende unserer Folge. Ich bin schon, ja, ich finde es schon mega, mega cool, was du so für Inhalte, Erfahrungen und Beobachtungen und auch Tricks und Tipps geteilt hast. Zu Ende meines Podcasts Equality 365 teile ich immer oder frage ich immer noch mal so zwei privatere Fragen. Mhm. Unter anderem bekommst du eine von meiner letzten Gästin und die fragt dich, hast du schon mal etwas Verbotenes gemacht? Und wenn ja, was war das und wie würdest du es wieder tun? Das fand ich auch sehr lustig. Also es sind manchmal so super private und manchmal dann auch eher so themenspezifische Fragen, aber die fand ich tatsächlich sehr ulkig auch.
Also im besten Fall was strafrechtlich verjährt ist, ne, würde ich sagen, oder?
Bitte, sonst nimm anderes.
Boah, verboten. Ja, verboten ist echt schwierig, ne? Also
ja, ich musste da auch drüber nachdenken.
Was bedeutet verboten? Ich habe als Kind auf jeden Fall auch schon mal ein, zwei Dinge aus dem Laden mitgehen lassen.
Ja. Wer hat das nicht gemacht? Ja, das kenne ich,
ja, und das Geile war, ey, aber es ist ja so, wenn man so zurückdenkt, so, wo ihr auch so denkt, so irgendwie Pillepalle, ne? Also ich glaube, es war mal irgendwie so ein, ich war mal früher Backstreet Boys Fan tatsächlich. Ja, ja. Und ich glaube, es war mal so ein kleines Flip-Heft. Irgendwie, da waren irgendwelche Bilder oder so drin. Ich fand das irgendwie ganz cool. Und es war halt so klein und so handlich. Ja. Aber ich weiß nicht, schwuppdiwupp war ich irgendwie aus dem Laden draußen und muss ich echt vergessen haben zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte damals.
Oh, ist das geil.
Das auf jeden Fall, ich glaube so. Ansonsten, ich finde so, ja, verboten ist gerade. Ja, ich würde es mal damit belassen.
Ich glaube, das war gut genug. Aber ich kenne das, ich habe mich gerade gefragt, ist das irgendeine Phase bei Kindern, wo die sich nochmal so beweisen wollen oder irgendwie extra mutig sind? Weil wir haben genau das Gleiche gemacht. Bei mir war es ein Diddle-Heft tatsächlich. Es ist nicht viel besser, aber ja. Und noch eine Frage, Benjamin, würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Finde ich eine total spannende Frage. Wenn ich wirklich auf diese Formulierung eingehe, dann würde ich sagen, nicht aufgeben, sondern einsetzen. Mhm. Weil aufgeben ist ja so, wenn ich was aufgebe, hat jemand was davon? Ich würde sagen, eigentlich nicht, außer ich würde sie abgeben. Also ne, jemand anderen etwas geben. Von daher nicht aufgeben, sondern einsetzen. Dafür, dass andere Menschen bessere Chancen haben in dem Sinne.
Ja, ich finde das total schön, weil du damit ja auch schon ganz klar so die Differenzierung machst, ne? Weil bei Privilegien denken ganz viele Menschen immer an finanzielle, also materielle Privilegien. Ich gebe ein Auto ab oder ich gebe Geld ab oder. Aber es geht ja total darüber hinaus, ne? Es geht ja auch also es fängt ja auch alleine bei diesem Wissen dafür an, wer wir sind, wie wir auf die Welt gekommen sind, dass uns das vielleicht privilegierter macht als andere und wieso und das Verständnis dafür und das dann einzusetzen. Und deswegen finde ich das total schön, was du gerade gesagt hast. Dankeschön.
Absolut. Und ich finde auch so, ich glaube, das geht irgendwie auch so, ich weiß nicht, ne, in unserer Welt auch, habe ich zumindest das Gefühl, oft so ein bisschen unter. Und wahrscheinlich ist das auch sehr geprägt. Das liegt vielleicht auch ein bisschen in unserer menschlichen Natur, wird natürlich auch unter anderem durch die sozialen Medien, glaube ich, sehr befeuert, dass wir im ständigen Vergleich sind. Und der Vergleich, beim Vergleich gucken wir eher nach oben, ne? Also in unserem Status nach oben, ne? Also wer hat das schönere Auto, wer hat das größere Haus, wer macht die bessere Reise? Aber dabei nicht zu vergessen, wie viel wir eigentlich haben, wie viel wir vielleicht auch mitgegeben bekommen haben. Und ich glaube, immer wieder die Frage zu stellen, wie nicht nur, ich sag mal so, nicht so sehr fokussiert darauf, was wollen wir noch mehr, sondern wie können wir von dem, was wir haben, was ja auch teilweise schon wirklich sehr viel Glück ist und auch Privileg, wie können wir davon entweder wirklich auch mal was abgeben oder halt wirklich anderen dabei helfen. Und mehr, glaube ich, das ist also, was ich sagen will, weniger den Fokus in dem für uns Negativvergleich, sondern eher so wirklich auch zu schauen, wo stehe ich eigentlich so enorm gut da, dass ich eigentlich auch die Verpflichtung habe, ne? Muss man ja schon so sagen, die Verpflichtung, andere Menschen zu unterstützen und wie kann ich das tun, ne, in meinem Einflussbereich.
Ne? Ja, absolut richtig. Wir alle tragen eine Verantwortung und die dürfen wir durchaus auch teilen. Ne? Also total wichtig. Benjamin, wir sind jetzt am Ende. Magst du meinem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage mitgeben?
Na, so viele Fragen. Mir ist eine eingefallen gerade und ich finde sie eigentlich auch spannend, weil man da hoffentlich auch ein bisschen was draus lernen kann. Passt, glaube ich, zu unserem Thema heute. Wo bist du mal über deine Grenze gegangen und was hast du daraus gelernt?
Sehr cool. Es war mir ein Riesenfest, mit dir zu sprechen. Ich finde das echt großartig, was du für Inhalte, für Insights, für Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch deine persönliche Perspektive als Sportler, als auch eben als Individuum damit reingebracht hast. Dankeschön.
Danke für die Einladung, danke fürs tolle Gespräch und bis ganz bald, Isabel.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.